Ja, das ist eine interessante Frage. Wieso benötigt man eine Bundesfernstraßengesellschaft und weswegen dazu das Grundgesetz ändern? Dazu muss man sich in Erinnerung rufen, dass diese Bundesfernstraßengesellschaft gar nicht am Anfang dieser Debatte stand, sondern am Anfang stand die Niedrigzinsphase und die Versicherungen, die beklagt haben, dass sie zu wenig Anlagemöglichkeiten finden. Dann hat sich eine Regierungskommission gefunden, die Fratscher-Kommission, die dazu beraten hat, und die hat diesen Vorschlag dann unterbreitet, die Autobahn und die Bundesstraßen von der Auftragsverwaltung der Länder wegzunehmen, zu zentralisieren. Und dazu müsste dann das Grundgesetz geändert werden. Ziel dieser ganzen Geschichte aus dieser Historie ist aber weiterhin, privatem Kapital den Zugang zu verschaffen zu dem Erhalt, dem Bau und dem Betrieb von öffentlichen Infrastrukturen und in diesem Fall von den Bundesfernstraßen.
Jetzt hat man in letzter Zeit, wenn man über Fernstraßen bzw. die Autobahn gesprochen hat, eigentlich nur an die Autobahnmaut gedacht. Warum haben wir jetzt noch nichts von der Bundesfernstraßengesellschaft gehört?
Na, die Bundesregierung hat sich ja zu dieser Debatte sehr bedeckt gehalten. Also die Fratscher-Kommission war auch schon eigentlich kaum bekannt. Die hatte im vergangenen Frühjahr diesen Vorschlag unterbreitet und dann sind die damit in die stille Kammer verschwunden. Und es gab keinen wesentlichen öffentlichen Diskurs dazu. Die Ministerien haben auch nicht gesagt, was sie jetzt eigentlich planen. Und jetzt neigt sich doch die Legislaturperiode allmählich der zweiten Hälfte zu oder ist in der zweiten Hälfte, neigt sich dem Ende zu. Und wenn jetzt sowas wie eine Grundgesetzänderung noch passieren soll, dann muss das im Grunde genommen dieses Jahr passieren. Nächstes Jahr ist Wahlkampf. Und von daher kommt das Thema auf einmal schnell auf die Agenda und die Ministerien machen ihre Vorschläge, die Fraktionen machen ihre Vorschläge. Es gibt eine Kommission der Länder, die dazu tagt. Und man versucht das jetzt sehr schnell durchzuziehen, möglichst natürlich auch ohne große öffentliche Debatte, um eventuelle Widerstände da einfacher übergehen zu können, so unsere These.
Also ich habe mich jetzt da mal ein bisschen eingelesen, was denn diese BFG ist und komme da auf mehrere Sachen. Sie haben ja schon gesagt, die Versicherungen wollen damit Geld machen, das klingt ganz interessant. Als großen Punkt führen Sie auch an, die BFG soll Schulden machen dürfen, obwohl wir eine Schuldenbremse haben. Die Schulden werden dann allerdings zu höheren Zinssätzen gemacht. Ist das nicht widersinnig?
Das ist widersinnig in gewissermaßen. Man könnte es auch darstellen als zwei Seiten der gleichen Medaille. Die Versicherungen, dass die Versicherungen einen höheren Zins haben wollen, ist jetzt erstmal ein Problem der Versicherung und mittelbar dann vielleicht noch ein Problem der Versicherten. Wobei wir bei den jetzigen Versicherungen, Lebensversicherung insbesondere, auch schon erlebt haben, Riester, Rente, dass die Versicherungen ohnehin ihren Versicherten wenig abgeben von dem, was sie da erwirtschaften. Das steht aber auf dem anderen Blatt. Aber es ist erstmal keine öffentliche Aufgabe, Versicherungskonzernen einen hohen Anleihezins zu verschaffen. Und das war deswegen, bestand deswegen keine Möglichkeit für die Versicherungen und ihre Lobbys, das einfach als Forderung in den politischen Raum zu erheben. Und hier kommt das Zweite dazu, die Schuldenbremse, die ja kein physikalisches oder sonst wie politisches Gesetz ist, sondern ein selbstgeschaffener Sachzwang. Die stellt jetzt für die Politik eine Grenze, eine objektive Grenze dar, solange sie gilt. Die ist ja auch grundgesetzlich verankert. Und da kommt man jetzt an den Punkt, dass man sagt, ja, wir können ja unsere Infrastrukturen oder was auch immer wir gerade finanzieren wollen, gar nicht finanzieren. Wir dürfen ja keine Schulden machen. Versuchen wir also, Schulden auf einem Weg zu machen, sodass sie von dieser Schuldenbremse nicht erfasst werden. Und dieser Weg, das könnte dann zum Beispiel die Verschuldung einer extra dafür geschaffenen Gesellschaft sein, in der dann aber naturgemäß höhere Zinsen anfallen, weil sie ja nicht mehr direkt zum Staatssektor gehört und der Staatssektor ja nur der ist, der niedrige Zinsen bekommt. Also niedrige Zinsen zahlen muss für seine Kredite. Das heißt also, da ist jetzt schließlich der Kreis, die Versicherungen sind wieder da und sagen, aha, jetzt ist hoppla, hat die Politik doch eine Anlagemöglichkeit für uns geschaffen, wo wir gerne unser Geld hingeben, aber für hohe Zinsen. Das heißt also, Schulden verstecken bedeutet hohe Zinsen und das wirft natürlich dann auch gleich ein ganz neues Licht auf diese Schuldenbremse, die ja doch mittlerweile von vielen kritisiert wird, auch vom DGB, den Gewerkschaften insbesondere, aber auch von Ökonomen.
Also diese Schuldenbremse ist ja die eine Sache. Jetzt geht es dann praktisch darum, Geld zu schaffen und gleichzeitig Steuergelder auch auszugeben. Da soll ja auch Geld vom Staat reinfließen, das bisher anders verwendet wurde. Wie ist diese Umstrukturierung denn geplant?
Ja, also jetzt, nachdem das das Thema praktisch in die Welt gekommen ist und jetzt diese Strukturvorschläge diskutiert werden. Da zeigt sich, dass noch mehr zu machen ist, aus jenseits der Frage Anlagemöglichkeiten für Versicherungen schaffen zu hohen Zinsen. Denn die Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, und dazu zählen die Straßen nun mal auch, die werden aus öffentlichen Mitteln bezahlt, ganz überwiegend. Es gibt in einem kleineren Anteil gibt es die Lkw-Maut, die auch Mittel dafür abliefert, und in einem noch kleineren Anteil kommt dann möglicherweise die Pkw-Maut. Aber der ganz große Anteil sind öffentliche Mittel, und das heißt Steuergelder. Und dieser Fluss der Steuergelder, der ist praktisch gekoppelt an diese Infrastruktur. Man kann das nicht einfach verfallen lassen. Wenn man da 10 Jahre nichts macht, dann kann danach keiner mehr auf den Straßen fahren. Also das ist nicht denkbar. Es ist auch jetzt schon so, dass an manchen Stellen der Zustand der Infrastrukturen mindestens bedenklich ist. Und an diesem Geldfluss kann man jetzt, wenn man so eine Infrastrukturgesellschaft schafft oder so eine Bundesfernstraßengesellschaft, kann man jetzt bildlich gesprochen einen Zapfhahn anbauen. Das heißt also, es fließen öffentliche Gelder in eine solche Gesellschaft, die ist aber fern der demokratischen Kontrolle, man hat vielleicht einen eigenen Aufsichtsrat, ist nicht mehr dem Parlament unterstellt, und ein Teil der Mittel kann dann abfließen an, ja, irgendwelche Anteilseigner dieser Gesellschaft oder an solche, die dort eben Anleihen geben oder die dort bestimmte Projekte für die abwickeln. Also die Bundesfernstraßengesellschaft wird aller Voraussicht nach auch eine Gesellschaft werden, die ganz viel öffentlich-private Partnerschaften macht, ÖPPs. Und ÖPPs sind eine sehr teure Form, Infrastruktur zu betreiben und zu bauen. Dort fließt besonders viel Geld auf verschiedenen Wegen an die privaten sogenannten Partner diesen Projekten.
Es geht ja da auch um einen Investitionsstau von 150 Milliarden Euro, dem halben Bundeshaushalt. Könnte man jetzt sagen, dass man die schwarze Null halten will, auch wenn das teurer wird, ohne neue Schulden zu machen? Dass es ja eigentlich auch wieder Geld ausgeben in der Zukunft dann ist, wenn man jetzt den Avocatus Diaboli spielen möchte, sagen möchte, die Regierung macht Schulden, aber sie verlagert die aus und bezahlt die dann später ein bisschen teurer zurück zu einem höheren Zinssatz. Es ist zwar gemogelt, aber man könnte ihnen ja zugute rechnen, dass sie zumindest an der Lösung interessiert sind.
Naja, also tatsächlich ist es so, dass die Schuldenbremse und die schwarze Null ist eine Zuschärfung der Schuldenbremse, denn der Bund dürfte ja doch einige Dutzend Milliarden Euro pro Jahr noch ausgeben und könnte die Schuldenbremse einhalten. Dass diese Schuldenbremse mit Zuschärfung schwarzer Null in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass man deutlich zu wenig in Infrastrukturen, öffentliche Infrastrukturen investiert hat. Das war praktisch eine Art Verschuldung in die Infrastruktur rein, eine Infrastrukturverschuldung. Und dieser Investitionsstau, der jetzt vorliegt, der muss natürlich mittelbar wieder behoben werden. Also diese Schulden müssen zurückgezahlt werden. Und jetzt gilt aber die gleiche Bedingung weiterhin, Schuldenbremse und schwarze Null. Das heißt also, man sucht nach Wegen, außerhalb der Schuldenbremse sich zu verschulden. Und also da gibt es jetzt, denke ich, überhaupt kein öffentliches, gemeinnütziges Argument mehr, das zu machen. Also selbst wenn man die Schuldenbremse akzeptiert, eine Umgehung der Schuldenbremse, denke ich, das befürwortet niemand, aber das ist genau eines der zentralen Inhalte dieser Konstruktion der Bundesfernstraßengesellschaft von öffentlich-privaten Partnerschaften und anderen Modellen, mit denen die Schuldenbremse oder europäische Schuldenregeln, gibt es ja auch, umgangen werden. Jedes Mal damit verbunden, dass es erheblich höhere Zinssätze gibt, dass auch die Risiken steigen. Man hat dann da private Partner in der öffentlichen Daseinsvorsorge, die können auch insolvent gehen. Man weiß gar nicht, in welchem Zustand man die Infrastrukturen später zurückbekommt. Also das hat erhebliche Folgen und der Anfangs-Sachzwang Schuldenbremse oder schwarze Null gibt dafür eigentlich nicht die legitime Begründung her.
Jetzt gibt die Fratscher-Kommission ja auch Positivbeispiele, wie sie nennt. Das sind dann Frankreich und Österreich, die sollen sowas Ähnliches gemacht haben. Wie sind die Erfahrungen da?
Also die Diskussion in Frankreich, das ist sehr interessant, die wird zwar im Fratscher-Bericht so nicht dargestellt, aber die viele kennen das hier, wenn man nach Frankreich fährt, da muss man die Maut bezahlen und das ist relativ teuer. Und insofern gibt es in Frankreich eine Diskussion, dass dieses System sehr ineffizient ist. Das gibt es da schon lange, aber das ist bei weitem kein Vorbildsystem aus Sicht der Franzosen. Es ist nur nicht so einfach, das wieder loszuwerden. Was Österreich betrifft, die Österreicher sind mit ihrem System sehr zufrieden. Die haben ein Modell, eine öffentliche Gesellschaft, die ASFINAG, die das für sie betreibt, wobei die zwar 100% öffentlich ist, aber dem Privatsektor zugerechnet wird und deswegen ihre Schulden verstecken darf, was die europäischen Schuldenregeln betrifft. Da funktioniert das also. Wenn man sich jetzt aber das mit ein bisschen Abstand anguckt, muss man auch sagen, also die ASFINAG hat ungefähr ein Autobahnnetz, das ist so groß wie das von Nordrhein-Westfalen. Die gibt aber ein Vielfaches der Mittel dafür aus. Also die ASFINAG ist auch ganz schön teuer. Obwohl sie ihre Schulden verstecken darf, ist das, was sie macht, durchaus nicht als Vorbild, denke ich, für ganz Deutschland hochzurechnen. Und dann gibt es auch noch was. Dieses Schuldenverstecken vor Europa, das die ASFINAG betreibt. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der garantieren kann, dass man das in Zukunft ewig so weiterführen kann. Man muss sich da vorstellen, dass auch die EU vielleicht ein Interesse daran hat zu sagen, Moment mal, ist das denn richtig? Lasst uns das mal überprüfen. Und wenn diese Regelung dann fällt, hat das natürlich erhebliche Auswirkungen, weil dann plötzlich der Schuldenstand sprunghaft steigt mit allen Konsequenzen, schlechteres Rating und so weiter.
Jetzt geht es ja auch noch darum, es soll dann wieder mehr Geld fließen. Wo dieses Geld, haben Sie gesagt, kommt aus den Steuermitteln, wird es dann anders verwaltet? Bisher ist es ja in Straßen wie auch in Gehwege und Radwege geflossen. Würde sich das ändern?
Ja, das ist zu befürchten, denn die ganze Debatte konzentriert sich ja mehrfach. Also es geht damit los, dass die Unterinvestitionen ja in allen Verkehrsträgern, also vorhanden sind. Wasserstraßen, Schienenwege, aber auch Rad- und Gehwege und die Straßen. Das heißt, wenn man sich nur auf die Straßen konzentriert, und das ist hier der Fall, ist ganz klar, die Fatscher-Kommission sagt, wir betrachten nur die Straßen, und bei den Straßen betrachten wir auch jetzt die zweite Konzentration, nur die Bundesfernstraßen. Dazu muss man wissen, dass die kommunalen Straßen und die Kreisstraßen über 500.000 Kilometer Netz haben, gegenüber den Bundesfernstraßen mit etwas über 50.000, also zehnfach größere Netzlänge. Aber das alles wird außen vor gelassen, nur die Bundesfernstraßen stehen im Fokus. Und dieses Modell soll jetzt zum einen zusätzliche Geldquellen bekommen, also praktisch die Maut wird ausgeweitet für die LKWs, neue Maut wird eingeführt beim PKWs und man gibt ihnen die Möglichkeit, sich zusätzliches Geld am Kapitalmarkt zu verschaffen und die dürfen dann dort die Infrastrukturen ausbauen. Und da muss man auch wissen, wenn Anleger in Straßen investieren wollen, dann sind ihnen vor allen Dingen die Neubauprojekte recht, weil da fließt schnell viel Geld und wenn das Projekt dann fertig ist, kriegt man auch schnell sein Geld wieder zurück. Ausbauprojekte gehören da auch dazu, aber Erhaltungsprojekte, das ist ja das hauptsächliche Problem auch von Straßeninfrastrukturen, die sind langwierig und gehen halt im über 30 Jahre, muss man sich immer drum kümmern. Das heißt also, es besteht ein ganz klarer Anreiz, erstens mal nur in Straßen und dort nur in die Bundesfernstraßen zu investieren und dort in den Neubau zu investieren. Und wenn man das jetzt gegenüberstellt, gegen den anderen Verkehrsträgern gegenüberstellt, Schiene und die ökologischen Verkehrsträger, Radverkehr, Fußverkehr, dann sieht man, die stehen weiter unter der Kuratel der Schuldenbremse, bekommen auch keine zusätzlichen Mittel und Einnahmequellen verschafft. Und die Straße wächst, darf sich erweitern, kann die auch niederkonkurrieren. Busverkehre wachsen vielleicht, Gigaliner werden eingeführt. Und man erhält einen Prozess, der praktisch bezogen auf die Verkehrspolitik auf einmal in die andere Richtung geht. Die ganze Zeit hieß es, von der Straße auf die Schiene. Und jetzt wird ein Mechanismus eingesetzt, der relativ direkt dazu führt, dass die Straße wieder mehr gefördert wird und wir möglicherweise den Verkehr von der Schiene auf die Straße, eine Verkehrsverlagerung von der Schiene auf die Straße bekommen. Mit allen Konsequenzen natürlich, die das auch hat für den CO2-Ausstoß und andere Emissionen.
Wir kommen nochmal zurück auf die Grundgesetzänderung vom Anfang. Was müsste im Grundgesetz geändert werden, damit diese BFG durchkommt?
Also auch wenn das nicht 100% klar ist, es gibt dazu noch kein, sag ich mal, juristisches Gutachten, das das sagt. Es gibt aber einen Passus, den Artikel 90, da steht geregelt in drei Abschnitten, wie die Bundesfernstraßen zu verwalten sind, durch die Länder. Und wenn das jetzt auf den Bund zurückübertragen werden soll, dann muss aller Voraussicht nach mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dieser Passus geändert werden. Es gibt noch einen Nebenpassus, da können die Länder selbst ihre Verantwortung wieder an den Bund zurückübertragen. Und dann gibt es noch eine Handvoll anderer, kleinerer Paragraphen, die praktisch regeln, andere Entflechtungsgesetze und so weiter, die Finanzierung regeln. Der Bundesfinanzminister Schäuble hat vor etwas über einem Jahr gesagt, er will das Grundgesetz diesbezüglich ändern lassen und prüft eine solche Regelung. Seitdem hat er nichts vorgelegt. Das scheint also ziemlich kompliziert zu sein. Und die Länder selbst haben sich auch noch nicht dazu geäußert und haben gesagt, naja, so eine Grundgesetzänderung, damit könnten wir leben oder könnten wir nicht leben oder das könnte so oder so aussehen. Also das scheint ein relativ komplexes, aufwendiges Ding zu sein. Und was uns als Gemeingut in Bürgerinnenhand jetzt an dieser Frage auch besonders aufbringt, ist, dass so eine zentrale Frage, die sogar in das Grundgesetz eingreift, die müsste doch breit und ausführlich debattiert werden. Da kann man nicht einfach im Januar einen Vorschlag machen und im März das Grundgesetz ändern. Wenn das so viele Abhängigkeiten gibt, so weitreichende Auswirkungen, dann muss das mindestens eben unter Beteiligung aller der Zivilgesellschaft, der Bürgerinnen und Bürger, der Verbände debattiert werden. Und das ist überhaupt nicht in Sicht, sondern es sieht eher so aus, dass sie das jetzt ratzfatz durchziehen wollen. Vielleicht gibt es so eine Grundgesetzänderung auch mit einem Paket, irgendwas mit Flüchtlingen oder Bund-Länder-Finanzausgleich, sodass das nur als so ein technokratischer Nebenaspekt dargestellt wird. Aber wir sind der Auffassung, hier geht es um wirklich viel Steuergeld, das überall fehlen wird, dass auch den Flüchtlingen fehlen wird, dass den Schulen fehlen wird, der sozialen Infrastruktur. Wenn das jetzt so, wenn die Weichen so gestellt werden, dass die Verkehrsinfrastruktur diese erheblichen Mittel bekommt und dass sie dort gebunden werden und teuer verausgabt werden, dann hat das weitreichendste Auswirkungen und da sollten alle mitreden. Wir rufen auch dazu auf und sagen, wir wollen das so nicht. Diese Bundesfernstraßengesellschaft an sich macht keinen Sinn und wir sammeln Unterschriften dagegen auf gemeingut.org. Kann man da das online anklicken. Und gleichzeitig hoffen wir natürlich auch, dass wir die Diskussion zu den Folgen eines solchen Privatisierungsvorhabens, denn das ist es im Kern, dass wir diese Diskussion mit anstoßen können.